Ein Bruder hatte eine Hörzeit von 181.000 Minuten. Da habe ich auch gedacht, also der muss ja eigentlich alle Geräte im Haushalt gleichzeitig angemacht haben und ich glaube jede Folge 80 Mal gehört haben, damit das zeitlich auch nur hinkommt.
Wahnsinn, oder? Der kennt dich und mich wahrscheinlich besser.
Besser als wir uns selber.
Ja.
181.000 Minuten Bratwurst und Baklava. Ho, 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 ihr kleinen Weihnachtsmäuse. Da sind sie wieder, die Zipfelträger von den gut gelaunten antarktischen Destillen. Wie geht's euch denn? Ötze, wir haben heute entweder, wenn unser geliebtes Publikum, und wir wissen ja, wie die Leute sind, auf RTL Plus hören, weil das müsst ihr tun, ihr müsst auf der RTL Plus hören. Aber wenn ihr böse, böse seid und auf irgendeinem anderen Podcast hört, dann ist gerade Heiligabend. Da will der Ötze für euch jetzt mal ein schönes Lied singen.
Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser und Arschloch in die...
Es war wirklich von allen Möglichkeiten, die ihr zu nehmen könnt, das Unpassendste. Respekt. Frohe Weihnachten, meine Lieben. Den wünschen wir euch natürlich. Hey,
weißt du, was krass ist, Digga? Also ho, ho, ho kommt aus dem Englischen. Also das sagt ihr immer so, der englische Weihnachtsmann, ho, ho, ho. Aber eigentlich heißt ja ho auch Hure.
Ja, das ist deswegen, weil der Weihnachtsmann als das Ferkel ist, weißt du, der mit den Rentieren, Rudolf the Red-Nosed Reindeer, da reitet er immer schön im Puff rein. Und dann gute Laune. Aber er kommt durch den Kamin, aber nicht nur durch den Kamin.
Ey Leute, sorry, Alter, was ist... Okay, guck mal.
Wir haben ja auch gute Christen unter uns, also dementsprechend natürlich.
Ja, aber der Weihnachtsmann hat ja nichts mit dem Christentum zu tun.
Ja, auch, weil ich habe
der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann hat ja gar nichts mit dem Christentum zu tun. Also, der Nikolaus hat was mit dem Christentum zu tun, aber Weihnachtsmann gar nicht.
Das stimmt, der Nikolaus. Und wo kommt der Nikolaus her?
Aus Griechenland.
Hä? Ich dachte aus der Türkei. Ich wollte dir jetzt gerade eine Rampe bauen, Digga. Ist der nicht Türke gewesen oder so?
Nein, der heißt Nikolaus, Moruk. Der heißt ja nicht Mehmetlaus oder Mustafalaus.
Mustafalaus.
Nikolaus.
Aber vielleicht gehörte das zu der Zeit den Türken. Man weiß es nicht. Ich kenne mich
nein,
gar
es hat den Griechen. Also das war ja damals die griechische Region. Also ich glaube, sein Grab ist in der Nähe von Antalya. Aber es war ja früher Griechenland. Aios Nikolaus. Also... der heilige Nikolaus und das war halt ein Priester und also es gibt ja mehrere Geschichten über ihn, aber eine der Geschichten ist, dass er das Gold der Kirche genommen hat und bei den armen Leuten
Puff ausgegeben hat.
Nee, bei den armen Leuten in die Socken reingeworfen, weißt du, die sie zum Trocknen halt aufgehängt haben.
Oh, das ist aber nett von ihm. Deswegen stellen wir heute unseren Stiefel vor die Tür oder hängen unsere Socke raus.
Das ist so geil, Alter, Digga. Hat mir mal eine Freundin diese Stiefelgeschichte, das ist so lustig.
Ihr macht das nicht, ne? Also.
Nee, also guck mal, es gibt ja einige Stories, weil, guck mal, du musst jetzt überlegen, du kommst in ein Land und auf einmal, eine Frau hat mir geschrieben und sie hat gemeint, hey, als sie ein Kind war, die sind ja neu nach Deutschland, da hat sie ihrem Vater gesagt, so, hey, hör mal zu, es gibt den Nikolaus und man stellt den Stiefel raus und dann beschenkt er uns. Und der Vater hat das halt mitbekommen. Ist wirklich eine wahre Geschichte. Die hat mir das per E-Mail damals geschickt. Und der Vater halt voll enthusiastisch hat halt so einen richtig fetten Baustellenstiefel, so einen gelben, weißt du, so, da passt viel rein. Und stellt den halt
ökonomisch
vor die Tür.
Richtig.
Und am Morgen des 6. Dezember, er macht das jetzt auf. Und bei den Nachbarn halt überall in den Schuhen und Stiefeln Schokolade drin und Geschenke, so Kleinigkeiten und bei denen halt leer. Und dann er voll enttäuscht und sie dann auch und dann hat er so zu seiner Tochter gesagt, hey, hör mal zu, vielleicht hat dieser Nikolaus halt voll viel zu tun, weil es sind ja voll viele Einwohner in Deutschland und so. Und vielleicht kommt er morgen. Weißt du, am nächsten Morgen macht er auf leer, übernächsten Morgen macht er leer. Dann hätte er am vierten Tag und so den Stiefel in die Wohnung reingeworfen. Und er hat gesagt, dieser Nikolaus ist auch ein Nazi. Hey, ich hab mich kaputt gemacht, Alter. Ja, wir haben ja damit nichts am Hut, Basti. Wir machen.
Ihr seid da raus, ja, das ist natürlich. Hier bei mir ist alles geschmückt, hier ist richtig vorbereitet. Ich war letzte Woche mit meiner Frau in Valkenburg in den Niederlanden und ich möchte allen, die uns zuhören, sehr davon abraten, da hinzufahren, weil es ist richtig scheiße. Also wirklich scheiße. Valkenburg oder Falkenburg, es ist direkt neben Maastricht. Das ist der Christmas-Ort der Niederländer. Und da Kolumbianer Weihnachten ja mega hart lieben, mache ich ihr jedes Jahr eine Freude und fahre mit ihr zu irgendeinem beschissenen Weihnachtsmarkt. Vor 2 Jahren war ich mit ihr in Straßburg. Das war wirklich schön.
Ja, also das Straßburg, war mir um die Ecke.
Dann schneite es auch und du hattest halt, klar, ist auch Kommerz, aber nicht ganz so schlimm. Also du hast natürlich wahnsinnig viele Hütten, wo wahnsinnig viel Quatsch verkauft wird, aber die Stadt ist toll dekoriert. Valkenburg dagegen ist eher so ein epileptischer Anfall für Holländer. Die Holländer selbst gehen da, glaube ich, auch gar nicht hin. Ich habe nur Deutsche gesehen. Und ich dachte, da wären so Tropfsteinhöhlen, in die man reingeht. Weil so wird das, also sagen wir mal, es wird nicht beworben, aber die Seite ist auf Holländisch und da steht halt Grotte. Und Grotte ist im Deutschen ja sowas Natürliches, eine Grotte halt, ne?
Ja.
Und ich habe gesagt, du läufst so durch eine Tropfsteinhöhle und dann sind da ein paar nette Stände mit, keine Ahnung, selbstgebastelten Nussknackern oder so. Nee, es sind 3 ehemalige Granitbergwerke oder Sandsteinbergwerke, Löcher einfach im Fels, in die du reinläufst. Okay. Und dann läufst du durch so einen langen Gang, wirst von vorne und von hinten geschoben. Du musst vorher einen Termin machen, dass du da rein darfst. Und dann wird überall an den Seiten gibt's dann so Temu-Socken und so 3 Euro tanzende Weihnachtsmänner. Oh, nee. Und das ist also wirklich das Billigste vom Billigen. Es ist überhaupt gar nicht schön. Also wirklich gar nicht. Und so kann man Weihnachten halt auch leben. Wir waren beide jetzt eher weniger begeistert von dem Event. Aber gut, nächstes Mal geht's wieder woanders hin. Wir wollen mal in die Ravenna-Schlucht. Das müsste bei dir auch irgendwo in der Ecke sein.
Also ja, sehr enttäuschend. Also wenn ihr einen richtig schönen Weihnachtsmarkt erleben wollt, Zürich ist auch wirklich sehr schön.
Zürich, du Arsch. Zürich ist im Allgemeinen sehr schön.
Ja, Zürich ist wundervoll, aber halt der Weihnachtsmarkt ist halt auch sehr schön.
Ich bin in Zürich mal von einem Penner in einem Tommy Hilfiger Anzug angebaggert worden. Der war besser angezogen als ich.
Und der war der Bettler also, dort.
Der war der Bettler, ja.
Aber Tommy Hilfiger
Anzug. Der hat einen Tommy Hilfiger Anzug an, so. Die Schuhe waren nicht mehr so frisch, aber sonst sah er wirklich scheiße top aus.
Ja, die Bettler haben ja dort auch so, also die Obdachlosen auf der Straße, die haben auch so einen Kerzenaufsteller. Weißt du, die haben keine Tonne, die brennt, sondern so Kerzen.
Genau, so. Und die haben Paypal-Optionen, du kannst theoretisch mit Karte zahlen. Ja, hast du 12 Franken, du kannst sie auch mit Karte zahlen.
Oh, das darf ja wohl nicht wahr sein, verdammte Scheiße. Haben Sie etwa keinen American Express?
Ey, wir müssen das wie Kaya Jana machen, Bruder, wir müssen auswandern, zack, nach in die Schweiz, ey. Der hat das alles richtig gemacht, der lebt doch jetzt in der Schweiz.
Ja, ich habe mich wirklich damit befasst, ich wollte auch in die Schweiz.
Ja, wieder ein Steuerflüchtling.
Ja, ich wollte auch auswandern und aber Kaya hat ja, seine Frau ist ja Schweizerin, deswegen ist er dahin gezogen.
Also müssen wir uns schweizerische Frauen besorgen, das wäre natürlich eine natürlich gute Lösung, aber das kriege ich leider nicht. Ich glaube, ich werde am Ende meines Lebens, ich werde in Bogotá landen, verstehst du?
Es gibt
das
ja die Seite www.steuerfrau.de.
Steuerfrau.de?
Ja, da gibt es so Frauen aus Luxemburg.
Kann man sich eine Schweizerin klicken?
Ja, Luxemburg und Schweiz, also es gibt ja steuerfrau.de, das ist halt alles so Deutschland und dann gibt's halt auch noch so für den .com ist dann halt für den gesamten Weltmarkt. Ach, super. Da ist dann halt auch so Dubai. Boah, ich bin richtiger. Ja, also Bro, also ich sag's mal so, guck mal, es ist bestimmt interessant, Steuern zu sparen, wenn man da hinzieht und alles, aber ich könnte das nicht, Digga. Ich könnte einfach nicht so, mein ganzes Leben ist hier. Weißt du, was bringt's mir, wenn ich Steuern spare, in einem Land lebe, was einfach viel sicherer, viel schöner ist?
Ja, was soll das? Ich stell dir vor, du sparst Steuern, es ist viel sicherer, viel schöner, es kotzt dir keiner ein. Ich war gestern in Dortmund Innenstadt, ich habe jetzt 2 Tage in Dortmund verbracht. Ich sage, wenn man 2 Tage in Dortmund Innenstadt war zur Weihnachtszeit, dann wandert man freiwillig nach Mumbai aus, weil das ist wirklich lecko funny mich am Arsch, ey. Also Dortmund ist ja, wie würde meine Oma sagen, so richtig tief im Arsch gegangen. Also die Stadt war früher schon nicht schön, als ich da vor 20 Jahren gelebt habe, aber mittlerweile ist es eine nicht enden wollende Reihe aus 1-Euro-Shops, Spielotheken, alle Läden, die es damals gab, alle Studentenkneipen, alles ist zu. Das Einzige, was noch existiert, ist Baguette Angelo. Baguette Angelo auf der Brückstraße.
Baguette Angelo ist gut.
Ich kann dir jetzt schon garantieren, niemand, der da arbeitet, ist jemals Italiener gewesen. Das sind irgendwelche, ich glaube, es sind Griechen. Ich habe früher immer gedacht, Pakistanis, aber es sind, glaube ich, Griechen. Baguette wow. Angelo. Und da gab es früher, ja, mein Gott, jedenfalls, yeah. da gab es früher für 3 Euro.
Also, ich habe gedacht, es sind Pakistaner, aber es waren dann Griechen. Das ist wie wenn du, was ist das Produkt? Das ist wie wenn du sagst, so, ich dachte, er war aus Ghana, aber dann war es Vietnamese. Also ja.
Ich bin da nicht so gut in solchen geografischen Bestimmungen.
Ausländer.
Ausländer. Für mich aus. Aber das sind die guten Ausländer, weil die machen die leckersten Baguettes. Jetzt mittlerweile 5 Euro für ein Salami-Baguette, aber du musst dir vorstellen, du kriegst ja für 5, ich bin da nachts betrunken, nach dem Weihnachtsmarkt noch hingewankt, da kriegst du für 5 Euro ein komplettes, also was du bei Subway für 14 kriegst, so ein komplettes Baguette, so einen langen Stab von 40 Zentimetern. Und es gibt eine riesige Auswahl an Belägen. Und dann, es gibt, aber was absolut, also nicht optional ist, auch wenn du sagst, ich möchte das nicht drauf haben, sie machen es dann trotzdem, ist Remoulade. Der ganze Dialog von denen ist so, Salami, ja Salami, Remoulade, 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 Remoulade. Und dann hauen die halt einfach Remoulade drauf. Auch wenn du sagst, geil. Nein, ich mag gar keine Remoulade, ich bin laktoseintolerant oder so.
Egal. Und,
ey, das, aber das hat geschmeckt wie Jugend. Das hat genau geschmeckt wie vor 20 Jahren. Den Laden gibt es seit 40 Jahren auf der Brückstraße, Baguette Angelo. Das ist ein stabiles Brett. Ja, alles andere in Dortmund ist nicht mehr so ein stabiles Brett, muss man sagen.
Es gibt ja immer diese Läden, die man aus seiner Jugendzeit kennt, entweder Kindheit, Jugendzeit oder so junges Erwachsenenalter. Du hattest nicht viel Cash, aber das, was die dort angeboten haben, das hat so geil geschmeckt. Und Gesundheit oder Hygiene oder so, stand halt einfach so gar nicht zur Debatte. Es war einfach nur so, ey, das schmeckt voll geil, also, ey. Und dann bist du da hingegangen und hast dann, also wirklich das Beste aus meiner Kindheit, also was mir halt damals extrem war, Pommesbrötchen. Das war
hab ich nie gegessen.
Stuttgart Rot, die hatte so einen kleinen so Trailer, weißt du, so ein wie so einen kleinen Anhänger für einen Wohnwagen, so ein Imbiss-Teil, was man so als Anhänger auch nutzen kann. Und da war immer so die Klappe vorne geöffnet, dann hat die immer dort Pommes gemacht, hatte Brötchen vom Aldi, hatte so ein elektronisches, kennst du noch die elektronischen Brotmesser?
Oh ja. Damit womit hat sie man auch Hähnchen zerteilt hat.
Genau, richtig. Und damit hat sie dann das Brötchen aufgeschnitten, hat Pommes reingemacht, Curry, Currygewürz, Ketchup, Mayo und dann ein bisschen Zwiebeln. Digga, 50 Pfennig, Alter.
50 Alter. Wir klingen wie Leute, die vorm Krieg reden, aber bei mir war es der Schmackofatz. Das ist eigentlich genau das Gleiche gewesen. Der Schmackofatz beim Saki. Saki war Grieche und war bei uns in Rotthausen der einzige Grieche. Und dann konntest du als Kind, das war direkt neben meiner Schule, konntest du dir ein Brötchen holen, auch aufgeschnitten mit diesem Brotmesser, dann Frau hinterm Tresen, Kittelschürze, ein Reibekuchen in Currysoße gedunkt und dann in das Brötchen rein. Schmackofatz hieß das. Ich hole mir einen Schmackofatz.
Geil, Schmackofatz. Alter.
Allein der Name, ey. Eigentlich müssten wir beide müssten eine Kette aufmachen. Bielendorfer, nee, Bratwurst und Baklava, Schmackofatz. Wir verkaufen nur das Pommesbrötchen und Schmackofatz.
Ja.
Aber auch für den alten Preis. Weil das waren bei mir auch 50 Pfennig, das musst du dir mal vorstellen, 25 Cent für so ein Brötchen.
Egal,
wenn du zwei Mark hattest, hast du dir 4 Stück gegönnt, konntest 4 Tage nicht scheißen, weil das faktisch ja, weil es war ja so, als wenn du Klebe frisst. Aber es war super.
Überleg mal, 10 Brötchen haben beim Aldi früher 1 Mark gekostet.
Ja.
10 Brötchen beim Aldi haben 1 Mark in diesem orangenen Netz. Und, also 50
und das Problem
Cent.
War, da hat mein Opa gesagt, früher haben die Brötchen 3 Pfennig gekostet. Das ist ja immer so, weißt du, es geht ja immer bergauf mit den Preisen. Es geht ja nie bergab, es geht immer bergauf.
Inflation sein Vater, Alter.
Aber diese Erinnerung an so Kindheitsessen oder Kindheitsgastronomie, weil man sich nichts leisten konnte. Wir hatten in Rotthausen auch Rotisserie Jansen. Da stand eine dicke Oma in Kittel. Das haben wir Rotisserie Jansen genannt. Ich bin mir fest überzeugt, dass es nicht Rotisserie hieß, aber es wurde immer so genannt. Draußen stand nur Jansen dran. Das war auf der Karl-Meyer oder an der Karl-Meyer-Straße und da stand eine Oma. Die hat sich, ich schwöre bei Gott, nie bewegt. Die stand einfach nur da. Weißt du, die hatte eine Kittelschürze an. Links und rechts kamen so die Achse heraus, als wenn die sich 2 Goldhamster unter den Arm gedrückt hätte.
Geil.
Und die hatte nur 3 Gerichte. Die hatte Currywurst, die hatte Schaschlik und die hatte Frikadelle. Oder Curryfrikadelle.
Schaschlik. Alter, oh, das Wort habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ja, weil man das ja nicht mehr sagt. Man sagt wahrscheinlich heute Gemüsespieß mit Fleischinhalt oder so. Schaschlik. Schön Schaschlik.
Schaschlik. Aus welcher Sprache stammt denn dieses
Ungarisch,
Wort?
Glaube ich.
Ungarisch, gell? Schaschlik.
Ich glaube Ungarisch, ja. Und dann stand die da und die hat sich nie bewegt. Also ich glaube, die ist abends, haben die einfach das Licht ausgemacht, die Oma ist da stehen geblieben. Bis zum nächsten Morgen haben sie wieder Licht angemacht, gab wieder Schaschlik. Und das war unglaublich. Und die hatte nur diese drei Gerichte, der Laden war rattedreckig. Also so dreckig, dass selbst, glaube ich, Rattenkakerlaken gesagt haben, Bruder, da gehe ich nicht rein. Da könnte sein, dass ich meine Familie vergifte, wenn ich da reinlaufe. Aber da bin ich als Kind hin und das war geil. So geil. Und diese ganzen Läden unserer Kindheit, natürlich existieren die nicht mehr. Ernie's Eiscafé, 30 Cent eine Eiskugel oder Rotisserie Jansen. Aber die hält man immer so im Herzen. Und ich wüsste gerne, wenn ich in der Zeit zurückreisen würde, würde mir das noch schmecken? Oder ist das eher so, dass man dann da sitzt und denkt, oh, scheiße, Digga, das war gar nicht gut. Das hat mir nur geschmeckt, weil ich 8 Jahre alt war und meine Geschmacksknospen kannten exakt 3 Gewürze.
Ja, und das ist genau der Punkt. Ich glaube halt wirklich, dass erstens, draußen essen war ja immer geil als Kind und Jugendlicher. Man wollte immer neue Sachen ausprobieren. Und das andere war, man hatte ja nie Geld, deswegen hatte das einen ganz bestimmten Wert. Bei uns gab es so einen Dönerladen, Gülkebab, Alter. Morok, der hatte so einen richtig fetten Spieß und der hat dir 12 Kilo Fleisch in deinen Döner reingepackt. Und das ist eigentlich so eine Bar gewesen, so ganz klein, okay, wo die ganzen Leute, wenn sie abends, so, da saßen immer so 4, 5 Alkoholiker drin, da gab es glaube ich noch einen Spielautomaten, weiß ich nicht mehr ganz genau, und dann halt diesen da riesen Dönerspieß.
Ich war da nie, Bruder, aber ich schwöre dir, da gab es einen Spielautomaten. Das
nein,
sag ich
nein,
dir jetzt 100
das war
Pro.
So, also der Spieß hatte wirklich, Basti, einen Umfang von 1 Meter, Alter. Das war so ein richtig fettes Teil und der hat dir so viel Fleisch drauf gepackt und der hatte so die Gurken, der hat zum Beispiel so die Gurken so länglich geschnitten, weißt du, ganz dünn länglich. Und dann, das hatte so einen ganz eigenen Geschmack und alle sind dorthin, weil bei jedem Dönerladen haben die halt gegeizt mit Fleisch, aber Gülkebab nicht. Und dann, wenn du aus dem Club rausgekommen bist, hast du gemerkt, da war eine Schlange, Alter. Und der Typ hat jeden Tag diesen Spieß verkauft. Also
der hat den kompletten Spieß alle gemacht in einem Tag?
Jeden Tag, Modok. Der hat so fett Kohle dort gemacht.
Gülkebab geizt nicht, Bruder. Gülkebab geizt nicht. Ich hatte gestern auch einen sehr guten Döner. Auch in Dortmund. Döner 2.0. Die hören uns sogar. Die wollten Fotos mit mir machen. Oder einer von denen hört uns. Das war sehr lecker. Aber muss man auch sagen, krasse Preisentwicklung. Also 9,95 für einen Döner, 11,95 Steak-Döner, was immer das auch ist. Das sind schon Ansagen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, der Laden ist sauber. Das Essen ist lecker, aber es ist natürlich kein Essen mehr, wo du jetzt als Schüler mal eben sagst, ey, 11, 12 Euro habe ich mal eben auf der Hand, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, weißt du, der Wareneinsatz ist halt immer sehr hoch beim Döner. Wenn du mal überlegst, eine Pizza hat immer beim Italiener 10, 12 Euro gekostet. Und das ist, weißt du, einfach Brot, Tomatensauce, bisschen Käse, Thunfisch, 12 Euro.
Pizza ist Geldmaschine, immer schon gewesen. Ja. Pizza, Flammkuchen, Pfannkuchen, mega Geldmaschine. Ja. Weil du halt keinen, du hast keine Kosten, die du zahlen musst. Und das ist natürlich großer Vorteil. Schreibt uns doch mal unter die Kommentare dieser Folge bitte, ob ihr auch so einen Laden habt. Also, wo Ötze sein Pommesbrötchen gegessen hat, ich meine Schmackofatz, ob ihr in eurer Kindheit oder vielleicht heute noch so einen Laden hattet. Dann können wir nächste Woche besprechen. Nächste Woche ist das Problem.
Nächste Woche ist Weihnachten, Digga.
Nächste Woche ist Weihnachten. Also oder Pause.
Oder die Leute, die es jetzt hören, über die ganzen anderen Kanäle, heute ist dann Heiligabend, wenn diese Folge rauskommt. Es ist Weihnachten. Genau. Erstmal Merry Christmas.
Merry Christmas. Ötze und ich müssen in der Zeit Geschenke ausliefern. Das heißt, es gibt eine kleine Pause bis zum 21. Januar.
Ja.
Du lässt dir endlich die Geschlechtsangleichung machen. Ich lasse mir meine French Nails designen. Schon wieder. Da muss nochmal nachträglich einer ran mit der Holzfeile.
Ich mache wieder zurück jetzt.
Dementsprechend bis zum 21. Januar war das erstmal die letzte Folge Bratwurst und Backlava. Aber wir kommen natürlich zurück. Und ihr habt in der Zeit mal eine Aufgabe. Weil Onkel Basti und Onkel Ötzer haben euch ja schon erzählt, dass wir mal für nicht so wenig Geld unsere alten Folgen gekauft haben, die es jetzt überall gibt, bei RTL Plus, wo ihr sie natürlich hören solltet, aber auch bei Spotify etc. Und da sind alle Folgen bis zur ersten Folge verfügbar von Bratwurst und Baklava. Und wenn ihr euch die nachträglich nochmal reinziehen wollt, dann fangt ihr einfach nochmal von vorne an. Dann lernt ihr mal, wie unser Verhältnis vor die Hunde gegangen ist.
Ja, das ist Wahnsinn, gell? Das waren auch nochmal 170 Folgen oder so.
170 Folgen, 170 Stunden Bratwurst und Baklava, die ihr vielleicht nie gehört habt, die ihr jetzt einfach mal nachbingen könnt. Ich meine, das sind auch ein paar Tage reine Hörzeit. Wir haben, Alter, wir haben von Wrapped, ja, von Spotify auch diese Auflistung bekommen. Sehr, 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 sehr viele Leute haben mir und dir, glaube ich, parallel geschrieben, dass sie halt, dass wir ihr meistgehörter Podcast waren, wofür wir uns erstmal herzlich bedanken wollen.
Ja, danke schön, ihr Lieben.
Ein Bruder hatte eine Hörzeit von 181.000 Minuten. Da habe ich auch gedacht, also der muss ja eigentlich alle Geräte im Haushalt gleichzeitig angemacht haben und ich glaube jede Folge 80 Mal gehört haben, damit das zeitlich auch nur hinkommt.
Wahnsinn, oder? Der kennt dich und mich wahrscheinlich besser.
Besser als wir uns selber.
Ja.
181.000 Minuten Bratwurst und Baklava. Ich weiß nicht, wie oft man dafür alle 300 Folgen durchhören muss, damit das überhaupt hinkommt.
Glaubst du, es gibt jemanden, der das so richtig analysiert, der sich so Notizen, ein Hörer, glaubst du, es gibt eine Hörerin oder einen Hörer, der während den Folgen so
Notizen
unser
macht.
Psychologisches Profil, weißt du, anhand unserer Gesprächsinhalt, erstmal so Gesprächsinhalte, dann unsere Art, unsere Einstellung dazu und halt noch die emotionale und Kommunikationsebene. Dass er sich so Notizen macht und so ein richtiges Profil von uns beiden erstellt.
Also wenn es diesen Menschen geben sollte, möchte ich mich jetzt schon bei ihm entschuldigen, dass er sein Leben dafür verschwendet hat.
Das wäre so interessant, Alter.
Also ich glaube, wenn es Wetten, das noch gäbe, wenn der Podcast in den 80er oder 90er Jahren wäre, dann würden wir bestimmt irgendjemanden finden, der die Wette hätte, dass er in einer Sekunde Bratwurst und Baklava die Folge erkennen kann. Das war auch immer so eine dieser Standardwetten bei Wetten, das irgendwie einer kann von einer Sekunde jeden Beatles-Song erkennen oder so.
Mhm.
Weißt du, dann wäre das bei uns so, dann würde da einer sitzen. Ich sag jetzt mal Markus aus Stuttgart und dann hätte der so eine lustige Brille auf mit so einer Bratwurst und einer Baklava dran und so und Kopfhörer und Thomas Gottschalk würde dann so sagen, ja, und der Markus, der wettet, ich kann ihn nicht nachmachen, dass er in einer Sekunde Bratwurst und Baklava die jeweilige Folge erkennen kann. Und dann hört man nur, wie du so Arschloch sagst und er so, Folge 267, Minute 43.
Ja.
Und dann rasten die Leute komplett aus, weil Markus sein ganzes Leben darauf verwendet hat, diese völlig sinnlose Fähigkeit zu erlernen.
Und dann blendet man noch so ein Arschloch live ein, so, weißt du?
Genau. Arschloch. Naja, ich meine, das ist ja, ich habe als Kind ein Guinness-Buch der Weltrekorde gehabt. Du auch?
Wie? Du hast einen
mein Opa hat mir ein Guinness-Buch der Weltrekorde. Wenn man ein Kind ist, kennst du das nicht? Das kenne ich von meinem Paten.
Was ist das für eine Kartoffelfrage, Alter? Hat dein Vater dir auch ein Brockhaus-Enzyklopädie-Band geschenkt? Du kleiner Fickfehler, Alter.
Wir haben es auswendig gelernt. Ja gut, das war jetzt bei euch, keine Ahnung, die Super-Elo. Jedenfalls, mein Opa hat mir damals das Guinness-Buch der Rekorde geschenkt. Weiß ich noch genau. Blauer Einband musst du 92, 93, 94 gewesen sein. Und ich habe das hunderte Mal gelesen. Das war vor Zeiten des Internets. Und da waren dann halt so Sachen drin wie Jerry Smith aus Oklahoma hat es geschafft, in 24 Stunden einen Pfannkuchen 1,8 Milliarden Mal zu wenden. Und ich habe dann immer gesessen und gedacht, boah, krass. Und das ist, bei Kindern ist das doch so. Ich habe meinen Vater immer gefragt, Papa, was ist die größte Stadt? Papa, was ist die längste Schlange? Papa, was ist, keine Ahnung.
Der so diese hier.
Oh, du blöder Wichser.
Okay, sorry.
Ich habe ihn dir hingelegt, du hast nur abgezogen. In dem Fall müssen wir leider, ich hätte den Weggag auch gemacht. Ja. Jedenfalls, es ist so, dass das war, so ist bei Kindern immer super wichtig. Wer ist der Stärkste, wer ist der Größte, wer ist der beste Fußballer, wer hat am meisten gewonnen? Und dieses Guinness-Buch, das konnte ich als Kind fast auswendig. Und da ist ja nur Scheiße drin. Also wer hat es geschafft, mit einem VW-Käfer rückwärts am schnellsten durch Mexiko zu fahren? Und denkst so, Alter, du musst dir mal vorstellen, dass es Leute gibt, deren Lebensinhalt ist, so alberne Kackrekorde aufzustellen. Jerry Smith hat wahrscheinlich sein ganzes Leben darauf verwendet, diese Pfannkuchen zu wenden. So. Wofür? Für nix. Für ein Guinness-Buch-Weltrekord.
Man muss erwähnen, dass ja damals die Wertigkeit eines Guinness-Buch-Weltrekordes extrem hoch war.
Ja, aber also, vielleicht auch nur aus unserer kindlichen Perspektive. Vielleicht fanden unsere Eltern das damals schon albern.
Nee, ich glaube schon als Jugendlicher hieß es ja auch immer so, ey, wenn, dann stelle ich auch irgendwann mal einen Weltrekord auf. Weißt du? Wer kann am meisten mit dem Ball jonglieren? Oder wer kann die meisten Kicks machen? Also man hat schon immer so diesen, okay, also ich glaube nicht jeder, aber so viele Leute hatten so, ich will da auch rein. Klar gab es jetzt auch skurrile Weltrekorde, aber es gab ja auch richtig coole Weltrekorde. Zum Beispiel. So vom höchst, von der ist von 52 Meter in einen Pool gesprungen mit einem Rückwärtssalto. Weißt du? Weltrekord. Oder also sie haben ja schon, das kam ja auch im Fernsehen, Alter. So Weltrekord.
Ja, es gibt doch heute noch so peinliche Lokalradiosender, Radiosender Lokal Oberharz oder so, macht dann den größten Flashmob in Kissenschlacht auf dem St. Laurentiusplatz in Bad Giseberg oder so eine Scheiße. Und dann kommen da irgendwie 1000 Leute hin, dann hast du irgendeinen so aufgepeitschten Torben, der sagt so, Leute, ich kann es überhaupt gar nicht glauben. 1000 Leute sind gekommen, um sich hier gegenseitig für Radio Oberharz mit Kissen in die Fresse zu hauen. Du, das ist ein Guinness-Weltrekord. Und denkst so, ja, ist mir doch scheißegal. Das ist mir so egal. Es gibt wirklich nichts, was mir egaler ist als Radio Oberharz Weltrekord. Aber es gibt Leute, die sich da reinknien können.
Oh mein Gott.
Flashmob war vor ein paar Jahren doch auch mal so ein Ding. Dann war ja, Flashmob.
Das war ja auch voll die Mode, ey. Flashmobs.
Leute mit zu wenig Sozialleben treffen
sich auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen. In irgendeinem Supermarkt anfängt zu tanzen und dann kommt aus jedem Regalgang noch jemand raus und dann so, can you get the thriller? Und was geht jetzt ab?
Ja, und da fragt man sich, wo ist denn mal der Stromausfall, wenn man ihn braucht, damit man die Scheiße nicht filmen muss, verstehst du?
Oh, wie billig. Okay, für die, die jetzt, also ihr denkt euch jetzt so, hä, warum kommt jetzt so ein Gag? Also ich sag's mal so, Basti hat gerade was Verfassungsfeindliches gesagt und dann haben wir das jetzt rausgeschnitten.
Verfassungsfeindlich war es nicht, es war nur moralisch so schwierig, dass wir es nicht senden können. Aber ja, ihr denkt euch einen Gag, der lustiger wäre als Stromausfall.
Ja.
Und dann überlegt, warum ich den nicht machen kann, weil wir halt nun mal irgendwie noch moralische Grenzen einzuhalten haben. Aber ja, wenn ihr gerade an das Wort denkt, habt ihr sehr wahrscheinlich recht, weil ihr kennt mich ja mittlerweile.
Apropos moralische Grenzen. P. Diddy.
Ey, das war mal ein Turn of Events. Ja, was ist denn los? Dem geht's doch gut, ne?
Alter, also diese Doku haben jetzt bestimmt schon voll viele gesehen, ist ja jetzt auch, glaube ich, 1,5 Wochen oder 2 Wochen her, seitdem die rauskam. Ich habe jetzt mal wirklich Zeit gehabt, mir die reinzuziehen. Mann, oh Mann, oh Mann, Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Also
ich habe nur 30 Minuten davon gesehen, ich kann da nicht so viel berichten. Du musst heute unser Korrespondent ins Herrengefängnis Oklahoma sein.
Also interessanterweise geht's fast gar nicht um diese Freak-Offs. Also ich habe gedacht, da wird jetzt voll so hier Freak-Offs und der war dabei und dies und das. Gar nicht. Es ist eine biografische, Doku, wie Puff Daddy oder Sean Combs oder P. Diddy oder Sean John oder was, wie viel 10.000 Namen er auch hat, wie oft er in seinem Leben davongekommen ist. Mit irgendeiner Scheiße. Und es geht auch um den Mord von Tupac, es geht um den Mord von B.I.G. Und die Darstellung und das Videomaterial ist interessanterweise, Bro, das Videomaterial da, ganz am Anfang sieht man ja P. Diddy kurz vor der Verhandlung, wie er halt mit seiner aktuellen Assistentin spricht, mit dem Anwalt spricht und sagt, dass man halt ein gewisses Narrativ aufbauen muss und man muss auf Social Media gucken, dass man die Meinung ändert. Und woher stammen diese Aufnahmen? Und die Aufnahmen, der hat sich ja permanent begleiten lassen.
Das habe ich mich auch gefragt. Ja. In der ersten halben Stunde kommen schon Aufnahmen, wo ich so denke, hä? Wo haben die jetzt Aufnahmen her, wie er während des Prozesses Fahrrad fährt? Weil ich meine, die wird er denen ja nicht so gegeben haben.
Nee, es war ja nicht vor dem Prozess, es war vier, fünf Tage vor seiner Festnahme. Und die Sache war die, dass P. Diddy war ja dafür bekannt.
Willst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was ihm grundsätzlich vorgeworfen wird? Weil wir haben ja wahrscheinlich auch Leute, die gar nicht wissen, worum es geht.
Ja, also Sean Combs, P. Diddy wird, also es wurden ihm mehrfach Sachen vorgeworfen, unter anderem halt Prostitution, Drogenmissbrauch,
also Zwangsprostitution, oder halt
Menschenhandel, genau, Zwangsprostitution, Menschenhandel etc. Also es gab unzählige Punkte, die ihm vorgeworfen worden sind. Und er wurde von allen freigesprochen und am Ende hat er 50 Monate Haft bekommen und seine Untersuchungshaft wurde angerechnet. Er hatte halt ein krasses Anwaltteam, 8 Anwälte, die ihn da rausgeboxt haben. Und jetzt ist es so, dass dieses Videomaterial, er hat sich ja permanent begleiten lassen von einem Kameramann. Nur, er war halt auch bekannt dafür, dass er die Leute halt nicht bezahlen wollen. Und dann hat halt 50 Cent diesen Typen ausfindig gemacht oder halt die Produktion.
Ach, deswegen haben die das
Material. Und haben ihm das Zeug abgekauft, weil er hat ja die Rechte dran. Er hat es aufgenommen, er hat keinen Cash dafür bekommen. Also hat er gesagt, dann verkaufe ich es jetzt ganz legal jemanden, der mir halt dafür Geld bietet. Und aus dem Grund sieht man halt jetzt auch die aktuelle Zeit, aber halt auch altes Videomaterial. Und jetzt kommt der Hammer, ein Tape, wo einer der Anführer der Crips von dem FBI verhört wird. Und von der Polizei verhört wird. Und jetzt kommt der Hammer, Digga. Die Staatsanwaltschaft, dieser Mann wurde festgenommen wegen anderen Sachen. Und es gibt eine, ich kenne den englischen Spezialbegriff gerade nicht, aber es gibt ein Verhör, bei dem die Staatsanwaltschaft ihm anbietet, hey, du kannst uns alles sagen, Plea-Deal, aber wir werden dich, ne? Bitte?
Ein Plea-Deal normalerweise, glaube ich, heißt das, oder?
Ja, aber du wirst dafür nicht in Verantwortung gezogen. Und dort gibt dieser Crip-Typi zu, dass P. Diddy die Crips damals beauftragt hat, Tupac und auch den Manager von ihm zu töten und dafür $1 Million zahlen will. Und diese Aufnahme wurde noch nie veröffentlicht, Alter. Ich weiß nicht, wie die an dieses Tape rangekommen sind. Die sagen ja auch so, unsere Quellen müssen wir schützen. Hat ja auch 50 Cent jetzt bei einem Interview gesagt. Aber Bro, P. Diddy, der hat damals eine Party gemacht. Der ist ja eigentlich durch Partys groß geworden. Der hat eine Party gemacht, wo er einfach so krass Werbung gemacht hat, dass das überfüllt war für eine Veranstaltung.
Das habe ich noch gesehen, das kommt in der ersten halben Stunde, genau, wo Leute einfach totgedrückt worden sind.
Genau, da sind 9 Menschen sind da gestorben. Wurde jemand dafür verurteilt? Nein, er ist da irgendwie rausgekommen. Dann hat er mal so einen Manager kaputtgeschlagen mit seinem Kumpel zusammen. Wirklich Stuhl auf dem Kopf und das passiert alles in New York, Alter. Ist dann irgendwie wieder rausgekommen. Er hat gemeint, ich habe nichts mit Gewalt zu tun oder sonst irgendwas. Dann war eine Schießerei in dem Club. Die Waffe wurde versteckt. Die Waffe wurde in seinem Auto gefunden, mit dem er gefahren worden ist. Und dann hat der Fahrer gesagt, das ist meine Waffe. Er ist für ihn in den Knast gegangen. Tupac wurde im Studio vom P. Diddy am Eingang erschossen. Also nicht ermordet, aber halt...
aber Tupac wurde erschossen in Las Vegas, oder? So,
Nein, es gab ja noch einen Vorfall in New York.
Ach so.
In den Tonstudios. Er hat 5 Schüsse abbekommen, er hat überlebt. Und da sind sie gerade in das Studio zu B.I.G. und zu P. Diddy. Und auf einmal aus dem Aufzug kommen Typen raus mit Knarren und ballern auf die ein und hauen dann ab. Und es war wieder nicht auf ihn zurückzuführen. Und das Vergewaltigungsvorwürfe, Menschenhandel, es gab immer Vorwürfe gegen ihn. Er ist immer rausgekommen, Alter.
Aber eine ganz kurze Sache, weil das verstehe ich nicht, weil du das gerade sagtest, dass es dieses Crips-Video gibt von dem Typen, der das sagt, ne, dass er daran beteiligt war. Wenn er das sagt, dann müsste es doch dafür irgendwie, da müsste es doch jetzt Ermittlungen geben, oder?
Das weiß ich nicht, ob die jetzt in diese Richtung nochmal ermitteln. Derzeit sind ja noch über 80 offene Fälle, also Leute, die eine Privatklage gegen Sean Corbs, auch wegen sexueller, seine alten Geschäftspartner, sein Kindheitsfreund, womit er diese Firma Bad Boy Records gegründet hat, der hatte 25% seiner Anteile, die Mutter hatte 75% der Anteile, weil er wollte keine Anteile auf sich, P. Diddy, weil er Angst hatte, dass er dann für die Leute, die damals totgetrampelt worden sind, Entschädigung zahlen muss. Weißt du, deswegen waren die Anteile auf seine Mutter der Firma und 25 auf seinen besten Freund, mit dem er die Firma gegründet wurde. Und irgendwann kam halt mit einem Baseballschläger, als es richtig bergauf ging, hat gemeint, ey Alter, du musst jetzt die Anteile auf mich überschreiben. Und immer Gewalt, okay, aber immer Einschüchterung, immer krasse Leute um sich herum. Das ist wirklich, also es ist so sehenswert. Und ihr denkt,
ich habe ehrlich gesagt, es geht eigentlich ausschließlich um so sexuelle Sachen. Also ich habe gedacht, nein, das wäre irgendwie der Aufhänger. Aber der Typ scheint ja vollumfänglich ein richtiges Dreckschwein zu sein, ne?
Also das sind also
was,
halt
die, was ich in der Werbung gesehen habe für die Serie, war halt, dass sein Freund Biggie Smalls oder Notorious B.I.G. ist ja auch erschossen worden nach Tupac Shakur, ne? Und dass er halt, ne, also der hat ja da diesen Hit geschrieben, ne? Also der auf Stings Every Breath You Take basierte und ist irgendwie über die Music Awards getanzt und hat wahnsinnig viel Geld damit verdient. Mhm. Und hat aber dann kam gleichzeitig raus, dass er von Biggie, also Notorious B.I.G.'s hinterlassenem Geld, die Beerdigung bezahlt hat.
Genau. Er hat erst gesagt, wir werden die größte Beerdigungsfeier machen, die es je gegeben hat, einfach für sein Andenken. Und dann hat er, und das erzählt halt auch sein Kumpel, mit dem er die Firma gegründet hat, weil das war halt auch so ein Typ, der sich alles aufgeschrieben hat. Und er hat dann die Zahlen auf den Tisch gelegt und hat gemeint, das kostet so viel. Und dann hat er gemeint, nee, das müssen wir jetzt so drehen, dass wir den Vertrag, den Biggie damals unterschrieben hat, so umändern. Und dann haben die halt die Seite 5 und 6 aus dem Vertrag rausgenommen, die abgeänderte Version reingemacht, sodass diese Kosten, die auch irgendwie auf den Hinterlass von B.I.G. und so gesehen von dort gezahlt werden. Und er hat nie die Leute gezahlt. Nie. Aber er war immer so dieser Türöffner. Alle hatten immer so den Traum, durch ihn berühmt zu werden. Aber die haben so viele Verträge unterschrieben, dass sie halt nie Geld bekommen haben. Und das ist so krass, Digga. Alle Berühmtheiten von damals, Leute, die er groß gemacht hat, haben fast nie Geld bekommen. Die waren alle broke. Die konnten ihre Hypotheken nicht mehr zahlen. Die hatten kein Cash mehr. Und er hat halt das ganze Geld in die Tasche gesteckt. So ist er halt auch zum Milliardär geworden.
Ich habe nur mitbekommen oder gemerkt, wie glücklich 50 Cent ist, dass er ihm einen reinwürgen kann, weil 50 Cent war in mehreren Fernsehsendungen und 50 Cent kam also aus dem Grinsen nicht mehr raus in diesen Interviews, weil er, glaube ich, als Sean kommt, ganz persönlich einfach hasst und ihm einen mitgeben wollte. Und das Geilste war, dass er dann, ich glaube bei ABC oder so, ins Morning-Fernsehen gegangen ist und sich alle schon gewundert haben, warum 50 Cent jetzt in der Morning-Show sitzt, weil der ist ja nun wirklich selber reich genug und erfolgreich genug und müsste das gar nicht machen. Und dann hat irgendein Insider halt gesagt, naja, der sitzt in der Morning-Show, weil das Einzige ist, was die Knastis im Gefängnis sehen dürfen. Und er genau weiß, dass Puff Daddy jetzt mit 500 anderen Leuten in so einem Fernsehraum sitzt und sich genau das anguckt, wie er ihn kaputt crasht. Das fand ich schon sehr lustig. Das ist schon ein ganz schöner Boss-Move.
Einer der wenigen Sender, die im Gefängnis halt ausgestrahlt werden. Und da war auch mit und hat dann dort ein Interview gegeben, weil er wusste, dass das halt gezeigt wird. Also irgendwie ist das ist so ein privater Feldzug von 50 Cent gegen P. Diddy. Aber wirklich sehenswert und skandalös, Digga. Und wenn man sich das mal so anguckt, die Aneinanderreihung von Ereignissen und sich ein Bild macht. Das ist Wahnsinn. Und am Ende werden noch Geschworene gezeigt, weißt du, zwei Geschworene. Und denen ihre Aussagen sind so widersprüchlich, Alter. Sie waren richtiger, also da zeigen sie eine Dame und sie war ein richtiges Fangirl. Man hat es richtig gemerkt, wie sie dann spricht. Und sagt so, ja, wir dürfen uns ja nicht angucken, aber manchmal habe ich dann rüber geguckt und er hat so die gleichen Gesichtsausdrücke gemacht wie ich, wenn so manche Leute eine Aussage gemacht haben. Da fand ich so krass, dass wir so die gleichen Vibes haben. So. Also
ja gut, also das ist, also sagen richtig, wir mal, so Kriminelle ziehen immer Wahnsinnige an, besonders große Prozesse. Also,
ja, aber Ted das ist Bundy, ja eine Geschworene. Es ist eine Geschworene.
Ach so, das war eine Geschworene. Ach so,
das
okay,
ist eine
das
Geschworene. Das ist das Harte, Bro.
So wie viel ist er denn verurteilt worden dann?
50 Monate. Also für die Vorwürfe, die halt im Raum standen. Und ich sag ja, also das auch ja der Mord an Tupac, Bro, auch diese ganze Beef, East Coast, West Coast, jetzt habe ich das erst durch die Doku verstanden. Es war ja damals immer so East Coast, West Coast Krieg etc., aber es ging nie darum, es war immer ein Krieg zwischen zwei Music Labels, der eigentlich hochgezogen worden ist. Shug Knight hieß der Produzent von
Der Tupac. Ist jetzt auch im Gefängnis, ne? Der ist irgendwie mit dem Auto über Leute drüber gefahren, ne?
Ja, Shug Knight, genau. Ey, das ist echt, also wie gesagt, Bro, es ist geile Doku. Also ich habe mir am Anfang auch gesagt, so die ersten 20 Minuten, ich so, ich weiß nicht so. Aber dann habe ich das komplett durchgesuchtet und es ist einfach erschreckend. Und da siehst du einfach, wie viel Geld, aber halt auch, was wirklich PR und auch in der heutigen Zeit Social Media alles ausmachen können, um dich Geld und Macht und wenn man die richtigen Leute kennt, wie du aus Affären gezogen wirst, ist es unglaublich.
Das glaube ich auch. Also wenn du genug, also niemand kann immer dem Gesetz entgehen, aber mit Macht und Einfluss kann man wahnsinnig lange Sachen, also ich meine, der US-Präsident, ne? da gab es ja nun wirklich jetzt auch schon genug Prozesse und Dinge und er ist immer relativ unbeschadet rausgekommen. Er ist jetzt der erste US-Präsident, der eine Verurteilung hat vor Gericht, ne, wegen Bestechung, glaube ich, war das, oder wegen, gab es ja diesen Prozess, dass er offensichtlich, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, aber er hat auf jeden Fall Schweigegeld gezahlt und dafür ist er am Ende verurteilt worden. Und damit ist er, glaube ich, in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaft der erste Präsident, der jemals vor Gericht gestellt und verurteilt wurde. Mhm. Ist auch ein schöner Rekord.
Ja. Wahnsinn, Alter. Also, ja, Bro, also du weißt ja, wie viele Türen einem geöffnet werden, wenn man jetzt ein bisschen bekannt ist. Und jetzt stell dir mal vor, du bist bekannt, du bist Multimilliardär oder Milliardär. Also, wie viel Einfluss du hast auf die Geschichte einfach. Also du kannst ja alles, du kannst ja so viel erkaufen.
Wahnsinnig viel. Ich glaube, also ich meine, das sind jetzt die, die wir kennen, also Puff Daddy, die irgendwann gestolpert und gefallen sind. Also wo es irgendwann rausgekommen ist. Was meinst du, wie viele es gibt, von denen du nie erfährst, weil sie es halt schaffen, ihre dunklen Machenschaften, ihre sexuellen Missbrauche, Perversionen oder auch Missbrauch von Geschäftsbeziehungen einfach unter den Deckel oder unter den Teppich zu kehren.
Mhm.
Davon gibt es sicherlich auch mehr als genug.
Absolut, absolut. Es ist echt freaky, Alter. Was ihr auf jeden Fall euch noch reinziehen könnt, ist Make Love, Fake Love mit unserer herzallerliebsten Selfie-Sandra.
Selfie-Sandra.
Ja, das ist krass, dass sie das jetzt moderiert. Also hey, ich gönne ihr das wirklich von Herzen. Ist ja auch eine meiner liebsten Sendungen. du
magst einfach anspruchsvolles Fernsehen. Ja, ich gucke kein Trash. Aber da würde ich mal eine Ausnahme machen, dass ich da mal Make Love, Fake Love, Fake Love, Make Love reingucke. Ey, da sind bestimmt Charaktere und Menschen, mit denen ich sage, mit denen würde ich gerne mehr als weniger Zeit verbringen.
Ja, auf jeden Fall. Die Miras, also die ist ja schon mal da.
Die Mira?
Elena Miras.
Ah, ich habe gedacht, von Miri-Clan, dass die jetzt auch ins Fernsehen kommen.
Nein. Darüber mache lieber keine Witze, weil...
Elema Miras ist wirklich eine sympathische. Ein paar Mal im Dschungelcamp habe ich dir damals erzählt. Elena Miras. Elena. Ist doch so eine richtig nette, so eine bodenständige, herzliche,
aber nicht auf jeden Fall
einfach ein Mädchen vom Land im Weizen sind. Ausbalanciert, freundlich, bescheiden.
Reflektiert.
Einfach eine tolle Frau. Für mich eine Queen, ich bin ehrlich, eine Queen.
Ja, und das kennst du das Prinzip von Make Love, Fake Love?
Man treibt irgendwelche Degenerierten zusammen und lässt sie rumvögeln?
Nein, also es ist folgendermaßen, es ist eine Frau, um die es geht und es sind, glaube ich, 10 Männer in dem Haus. Und
oh ja, da habe ich einige Filme schon von gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Make Love, Fake Love
und
war.
Und alle 10 tun jetzt natürlich so, dass sie sie ganz toll finden, in sie verliebt sind. Und was Ernstes mit ihr starten wollen, und jetzt kommt's, warum heißt es Make Love, Fake Love? 5 von den Leuten haben einen Partner oder eine Partnerin.
Ah, ich dachte, also sind ansteckende alles Männer. Krankheiten.
Einer ist schwul in der Sendung, weil es gibt so ein Nebenzimmer, wo halt die Partnerin und Partner drin sitzen. Und die hoffen natürlich, dass die halt über gewisse Grenzen nicht gehen. Und dann knutschen die da richtig und hey, ich lieb dich, streichel ins Gesicht. Und die Freundin weint halt hinten, Alter, weil sie sich das mit angucken muss, weil es geht da halt um Geld. Also wenn man Elena dann dazu kriegt, dass sie sagt, hey, bei dir hätte ich nie gedacht, also du hast auf gar keinen Fall einen Freund. Und die kickt dann immer jemanden raus. Und wenn sich dann rausstellt, hey, er war Single, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr liierte Personen da drin noch sind Und das macht sie ja natürlich, setzt sie auch psychisch unter Druck. Also die Elena auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen die anderen ihr Spiel halt vollenden und so tun, als wären sie alle Singles. Und das ist so der, ja, so das Interessante an dieser Sendung.
Ah, fantastisch. Ist aber ein sehr moralisches Format. Das gefällt mir sehr gut. Also werden ja überhaupt keine Grenzen überschritten, wenn es um. Das ist ja so, als wenn man Ratten unter Elektroschock setzt und dabei zuschaut und lacht. Das gefällt mir gut.
Ja, ist, also Moral ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ja, nein, aber jetzt nochmal zu Selfie Sandra, Digga, die macht das so gut und ich gönn's ihr wirklich von Herzen. Also, weil die hat ja nach Let's Dance, ist ja bei ihr richtig durch die Decke gegangen und ich freue mich einfach so sehr für sie, weil sie auch so...
Sie ist eine sehr nette, ich freue mich auch für sie.
Ja, also zieht's euch auf jeden Fall rein, Selfie Sandra, falls du unseren Podcast nicht hörst, danke, falls du uns hörst, liebe Grüße, meine Schwester.
Elena Miras, nur das Beste für dich.
Du bist so ein Wichser, Alter. Naja, aber wie gesagt...
du würdest also klare Cook-Empfehlung über die Feiertage.
Ach, Cook?
Nee, Cook-Empfehlung. Cook.
Ach so, ich dachte Cook.
Eine klare Cook-Empfehlung. Also wenn ihr, Leute, wenn ihr mit Oma... Wenn ihr mit Tante Henriette mit der Gans durch seid, zieht euch eine ordentliche Line.
Line auf jeden Fall. Das ist so krass.
Oh, ich habe einen Freund, der lange Zeit ein Kokainproblem hatte. Und der ist einer der nettesten Menschen der ganzen Welt. Aber der hat wirklich, der ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Aber der hat eine geradezu schon absurde Ehrlichkeit. Und der hat auch die Fähigkeit, immer Sachen zu sagen, wo man so denkt, wie kommst du darauf, das jetzt vor anderen Leuten zu formulieren? Ich war mal mit meiner Frau und ein paar anderen Leuten essen. Wir sitzen bei einem feinen Italiener, so fein war er nicht, aber ein guter Italiener. Und die hatten so einen tollen alten Tisch irgendwie, ganz schick. Und dann kommt die Kellnerin und er streicht über den Tisch und sagt, wow, das ist ein geiler Tisch. Hier könnte man eine Line legen bis ans Ende.
Scheiße, Alter. Scheiße.
Digga, wie kommst du, also... Das sagt man, das denkt man noch nicht mal. Aber das sagt man auf jeden Fall nicht, wenn die Dame gerade da ist und fragt, ob man ein Bier haben möchte. Also in Gottes Namen. Und der ist immer so, ne? Du kannst ihn nicht stoppen. Also was der für Sachen sagt, wo du jedes Mal denkst, oh mein Gott.
Schämst du dich manchmal? Gibt es so Freunde, wo man sich wirklich, jeder hat ja so diesen einen Freund, der echt drüber ist. Aber man liebt ihn so sehr.
Der ist legendär, der Bruder. Der ist legendär. Ja. Der hat Sachen gebracht, Digga. Das kannst du nicht mehr irgendwo aufschreiben.
Echt also, jetzt?
Wir waren an einer Filmuni und haben gefeiert. Der hatte eine Wohnung, einer der wenigen, die schon eine Wohnung hatten, so. Und wie gesagt, er hatte ein leichtes Schnupfstoffproblem und so. Damals wussten wir das aber alle nicht. Alter, ich wusste nicht mal, was Kokain ist. Ich war 20 Jahre alt. Ich war froh, wenn ich mal einen Joint gebaut habe. Mhm. Und ne, dann irgendwie, es war seine Party, Stimmung war gut und dann auf einmal schellst du das Telefon am nächsten Morgen. Wir wachen alle auf, aber er ist weg. Und dann ruft er so an, so, ja, Jungs, ey, hier ist Scheiße am Lauf. So, ich weiß auch nicht, ey. Ich sag, was, der redet auch so ein bisschen wie Schnucke aus, bang, bang, bang. Ich sag, was ist denn los, Digga? Ja, also ich bin ja mit so zwei Ladies irgendwie so, also ich wollte ein bisschen Koks kaufen. Und ja, das sind jetzt irgendwie dann doch Prostituierte. Das habe ich irgendwie gar nicht so gecheckt, dass die Geld dafür wollen. Und jetzt ist hier so ein Typ, der will mich abstechen.
Nein.
Ja, und ihr müsst jetzt hier echt dringend vorbeikommen. Ich so, was? Was? Alter, ich bin Student mit 20. Ja, also es müssten 400 Euro. Oder so, ich meine so, Bruder, ich hab 30 noch. Ich habe 30 Euro auf der Bank. Dann habe ich meine drei anderen Freunde geweckt. Wir haben alles abgehoben, was wir auf der Bank hatten, sind mit dem Mountainbike dahin gefahren, weil wir hatten ja kein Geld für ein Taxi oder so.
Scheiße. Er sitzt da
in so einer Ruckelbude bei irgendwelchen zugeballerten Leuten, die irgendwie Drogen verchecken. Und ich so, ja, hallo, Herr Drogendealer, hier ist Ihr Geld. Können Sie unseren Freund dann bitte nicht abstechen? Und er ist wirklich so. Das ist einfach, dieser Typ ist nicht von dieser Welt so. Aber und da, alles, was man von ihm erzählt,
Alter,
klingt immer total schlimm. Und dann lernst du ihn kennen, denkst, was ist das für ein netter Dude? Aber er ist halt so. Man kann ihn nicht ändern. Und mittlerweile ist er aber clean und es geht ihm super.
Gott sei Dank. Ey, Bro, ich hatte ja jetzt vor ein paar Tagen unser Wiedersehen von den Jugendhäusern Giebelwein und Dorfhausen. Alter, oh mein Gott.
Die Jugendhaus-Connection.
Alter, hab ich mich totgelacht. Oh mein Gott. Das war geisteskrank. Es war wirklich geisteskrank. Also, so lustig, wirklich die ganzen
Leute. Hat sich wie früher angefühlt?
Also die Gespräche auf je, also das Lustige war, dass die, das Lustige war, dass diese Charaktere, also diese Karikaturen, würde ich sie jetzt mal benennen, also ich sehe immer so Menschen als Karikatur, weißt du, wie kann ich diesen Menschen in einem Bild, könnte man diesen Menschen zeichnen, ja, mit seinem Verhalten, mit seiner Art, aber auch, klar, optisch macht er sehr viel aus, aber eine Karikatur versucht ja in einem Bild darzustellen, wer ist dieser Mensch, was macht der Mensch und worauf will ich jetzt hinaus? Und das Krasse ist, dass das bei allen gleich geblieben ist. Und ich habe mich, also ihre Eigenart, und das ist sehr interessant, Alter, weil man ja die Leute in der Kindheit kennengelernt hat und manche verändern sich ja, aber die sind alle gleich geblieben. Alter, habe ich so gelacht, Basti. Oh mein Gott.
Die Grundcharaktere bleiben am Ende auch ja, irgendwie bleiben.
Boah, Alter, es war so lustig. So, es waren 250, 300 Leute da. Klar, am Anfang halt alle lang nicht mehr gesehen, umarmt und alles und dann so, ey, was geht und so. Und dann fing es halt an, dass es nur noch darum ging, so, jeder hat Geschichten ausgepackt. Und jetzt kommt der Hammer, Digga. Jetzt kommt der Hammer. Da waren ein paar Außen, also Leute, die halt mitgebracht haben. Familie, Freunde, angeheiratete Leute, die halt nicht zum Beispiel in Stuttgarthausen groß geworden sind. Und denen hat's halt die Kinnlade runtergeschlagen, weil, habe ich dir das in der letzten Folge schon erzählt? Glaube ich. Ich weiß gar nicht. Denen hat's halt die Kinnlade runtergeschlagen, weil auf einmal der eine Geschichte erzählt hat und dann ich diese Geschichte bestätigt habe und aus meiner Perspektive erzählt hat und andersrum auch. Und dann haben die uns angeguckt und haben gesagt, Alter, wir haben gedacht, der hat uns jahrelang angelogen. Das ist so eine fiktive Geschichte. Und ich so, nee, Alter. Und da war halt jetzt zum Beispiel der Gillus, wo ich diese Verfolgungsjagd hatte mit der Polizei durch Stuttgarthausen, wo im Jugendhaus Party war und das Polizeiauto ist geschanzt, Alter, wie auch über so einen kleinen...
Wo die Polizei dich nach Hause gefahren hat und dein Vater schon da stand?
Nein, das war, wir sollten ein Auto ins Jugendhaus hochbringen, weißt du? Ich wollte nach Hause gehen um 22 Uhr und der Gillus hatte so einen Schlüssel in der Hand und hat gemeint so, ey Alter, hast Bock Auto zu fahren? Ich war damals 14, 15 und er auch. Der war ein Jahr jünger als ich, glaube ich. Und ich so, von wem? Franks Frau hat gesagt, wir sollen ihr Auto hochfahren. So, ja, geil, Alter.
Und dann gehen wir halt, dass ihr 14 seid?
Ja, klar, Mann, Digga. Aber es war halt Hausen, Alter. Das war Hausen, weißt du? Und das Auto war halt, das Jugendhaus war ja so ein bisschen weiter weg jetzt von der Straße, wo du parken konntest. Es war vielleicht so, ja, so 400, 500 Meter. Die hatte einfach keinen Bock zu laufen. Wir gehen zu dem Auto. Gillus konnte nicht richtig fahren. Wir schieben das, ich musste das Auto halbe rausschieben, weil das an so einem leichten Hang war. Dann wussten wir nicht, welches Licht wir einschalten sollten. Was ist Fernlicht, was ist Abblendlicht? Was wir aber nicht wussten, dass Fernlicht ein separater Knopf war. Abblendlicht und Standlicht konnte man direkt am Lenkrad einstellen. Und dann sind wir mit Standlicht losgefahren. Und das Auto rückelt, ruckelt die ganze Zeit, weil es nicht hinbekommt mit Gas und Kupplung. Und auf einmal, Alter, 200 Meter später, kommt uns ein Auto entgegen. Bam, Polizei. Direkt das erste Auto, Alter. Die geben uns Lichthupe. Und dann sage ich zum Gillus, Alter, die wissen, dass wir 14 sind. Und der gibt auf einmal Vollgas. Michael Gillus wurde zu, Digga, der wurde auf einmal zu Schuhmacher. Wir heizen durch Hausen, Polizei, Blaulicht uns hinterher. Der kriegt die Kurve nicht. Wir sind geschanzt, Basti. Wirklich. Da gab's so eine Baustelle und der hat die Kurve nicht gekriegt. Über den Hügel, wir sind in der Luft gewesen, Alter. Polizei genau das Gleiche, nur bei denen ist die Achse gebrochen, als die gelandet sind. Das Auto dreht sich, die Polizisten steigen aus. Wir rennen ins Jugendhaus, Alter. Hinten, da war ja eine Party. Hinten 100 Leute, die sehen nur so, wie wir wegrennen. Polizei, die so, ey, was geht? Wir hauen voll ab. Ich zieh mich um und dann haben die ihn später erwischt, als er über die Felder abgehauen ist. Und ich bin halt direkt nach Hause, weil ich hatte meine Breakdance-Klamotten dabei. Ich war ganz weiß angezogen. Und dann habe ich mich im Jugendhaus umgezogen und war auf einmal ganz schwarz. Weißt du, dann waren ja voll viele Leute. Ich bin da nicht aufgefallen und dann bin ich einfach nach Hause. Aber dann später haben die mich halt, haben die bei mir geklingelt. und das Krasse war...
Hat wohl jemand gesnitcht?
Ja, wahrscheinlich. Und in Hausen gab es halt 16 Polizeifahrzeuge, waren dann halt dort vor Ort. Weil 3 Tage vorher war in Leonberg nämlich ein kleiner roter Wagen, genauso wie den wir gefahren haben, und der ist geflüchtet. Und die haben gedacht, das ist dieses Auto. Weißt du, und deswegen haben die alle Einsatzkräfte aus den anderen Stadtteilen dorthin bestellt. Also, dass es dieses Fahrzeug ist, was sie wahrscheinlich gesucht haben. Digga. Also, wir wurden dann festgenommen, es war halt Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Ich will nicht wissen, wie Musa reagiert hat, aber ich glaube, er war ein bisschen unentspannt.
Nee, das Coole war ja, die haben ja geklingelt und mein Vater erstmal so, also meine Mutter so, es war voll die Polizeisirene, was passiert? Ich so, ja, im Jugendhaus gab es Schlägerei. Weißt du?
Du hast die richtig eingeschissen, ne?
Ja. Und dann haben meine Eltern so, okay, deswegen. Auf einmal klingelt es an der Tür. Ich so, fuck, Alter. Ich so, hoffentlich Benny oder Aydin, die mir sagen, hey, haben den festgenommen oder so, weißt du? Und auf einmal, ich mache auf, Polizei. Und dann kommen die so, bist aber gut über das Feld in die Türkei gerannt. Ich so, was? Und der so, zeig mal deine Schuhe. Aber ich hatte meine Klamotten und meine Schuhe unten im Fahrradkeller versteckt. Die Sachen, die ich anhatte, weißt du? Und dann habe ich ihm halt andere Schuhe gezeigt und dann sagt er so zu mir, da ist ja Erde an den Schuhen, hä? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, das ist aber trockene Erde. Ich so, wenn sie jetzt behaupten, ich wäre jetzt übers Feld gerannt, dann wäre das doch feucht. Und dann guckt er mich so an, hol mal deine Eltern. Die Polizisten haben mich dann festgenommen. Ich war dann in Handschellen und dann habe ich meinen Eltern, als ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, ja, weil da war ein Typ, der war auch so angezogen wie ich, aber die haben gedacht, das war ich, weil die haben mich ja dann wieder freigelassen. Aber es war crazy, Alter. Und solche Geschichten.
Aber die haben das nie erfahren?
Nee, ich habe ja die Briefe immer abgefangen. Weißt du, immer mit der Hand. Und bei mir wurde es ja.
Kannst du dir vorstellen, in was für einem Stress du in der Zeit gelebt hast? Du bist doch die ganze Zeit mit dem zusammengekniffenen Arschloch rumgelaufen. Für Wochen.
Digga, das war, ja, aber du, das war ja, jeder war ja dort so. Digga. Jeder war ja in Hausen so. Also es war jetzt nicht, auch wenn es rausgekommen wäre, bei mir wurde es ja fallen gelassen, weil es war ja zum Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Weißt du? Weil ich saß ja nur daneben. Das Geilste war sein Vater, Alter. Der kam ins Polizeirevier. Wo ist der scheiß Türke? Weil der gedacht hat, ich hätte ihn angestiftet. Dann hat der Polizist gemeint, nein, warten Sie mal. Ihr Sohn ist gefahren und so, weißt du?
Was?
Das war so lustig. Ey, und das ist eine Story. Und eine der unspektakulärsten Stories.
Aber Özil, man kann auch sagen, das ist nur nach 20 Jahren lustig. Damals war das gar nicht lustig für dich.
Ey, Bro, ja, also, nee, das war Abenteuer, Bruder. Das war halt unser Leben.
Wir wollen aber natürlich unseren geneigten Zuhörern, die ja teilweise auch zwischen 12 und 18 sind, sagen, das ist nicht gut. Das sollte man nicht tun.
Ja,
was denn? Kleiner Disclaimer.
Ja, du hast recht.
Das ist nicht gut. Man sollte keine Autos klauen und damit oder Autos entwenden, die man nicht fahren darf ohne Führerschein und damit dann in eine Baustelle reinbrechen. Stopp. Das sollte man nicht.
Wir haben es nicht entwendet. Wir wurden dazu
aber welche
von
Frau
Erwachsenen
gibt den 14-jährigen Schlüssel?
Ja, Bruder, Hausner halt, weißt du?
fahr mal meinen Karren nach Hause. Ich bin 14. Fahr!
Aber weißt du, was krass war, Basti? Ich habe an dem Abend ganz wenig geredet. Also wirklich, die ganzen Leute haben Stories. Ich habe mich nur kaputt gelacht. Das war für mich Comedy. Und ich sag's nochmal und ich kann es auch nochmal wirklich betonen. Alle Leute aus meiner Gegend sind einfach so fucking lustig, Alter. Jeder mit seiner Art und Weise, egal ob es jetzt Aydin ist, Frossi, Vasili, keine Ahnung, Alter, wer war noch da? Maslum, Khaled, ey, alle Jungs, Mädels, alle sind so fucking funny, Alter. Jeder hat einen Spruch drauf. Jeder haut einen raus, die ganze Zeit. Und da habe ich mir gedacht, ey, würden die auf die Bühne gehen, ich wäre arbeitslos. Weil die manche auch noch witziger sind als ich. Also 100 Millionen Mal witziger sind als ich. Aber die trauen sich halt nicht auf die Bühne. Es ist so
großer
crazy.
Vorteil für dich, dann verlierst du deinen Job nicht. Wenn die einen Podcast machen, haben wir ein großes Problem. Vielleicht gibt es bald einen Alternativ-Podcast. Was wirklich geschah? Özcan Kosa.
Ey, Bro, Alter, eigentlich müsste ich echt einen Podcast machen mit allen Hausenern und dem mal die Geschichten erzählen lassen, hey. Das ist so crazy.
Aber das sind diese schönen, das sind diese Dinger, die zu dem Zeitpunkt schwierig waren, aber wir hatten einen zum Beispiel, der wurde immer aggressiv, wenn er betrunken war. Und der hatte eine, ich kannte den gar nicht so gut. Und dann hat irgendeiner mich angestiftet, das war auch um die Weihnachtszeit, wir hatten Weihnachtsfeier. Mhm. Und der war so ein richtiger Brocken, richtig muskulös, ne? Und ich kannte den nicht so gut. Aber dann hat irgendjemand sich einen Spaß erlaubt und hat gesagt, frag ihn mal nach Sandra. Und Sandra war seine Ex-Freundin, die ihn beschissen hat. Und ich bin dann so hin, ich so, hey, was ist eigentlich mit Sandra? Und der Typ, der vorher total still am Tisch saß, nimmt den Stuhl, schlägt den auf den Tisch kaputt und schreit nur, die Hure! Und haut alles kaputt, ist komplett eskaliert. Jetzt hab ich hergelaufen, warum fragst du mich nach der? Und ich so, was, was? Ich weiß gar nicht, wer das ist.
Fuck, Alter.
Schöne Erinnerung, ja.
Ja, voll. Aber ich hatte auch einen Kumpel, Alter. Wenn der Alkohol getrunken hat, der wurde ein ganz anderer Mensch. Wie Jekyll und Hyde so. Es ist, das war auch richtig crazy. Oh, hey, aber, ja, also...
wir wollen den Leuten jetzt zu Weihnachten noch was Schönes mitgeben, oder?
Ja, natürlich. Also, erst einmal, Basti hat vollkommen recht. Ich muss das jetzt noch machen. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, habe ich auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, bitte macht nichts Kriminelles, ihr Lieben. Es ist scheiße. Hast ja, du nein, das, nein,
weil die Geschichte, wirklich, die du erzählt hast, klang schon ein bisschen zu positiv, sagen wir es mal.
Ja,
so.
Bro, ich sag's mal so, es hat uns ja, ich muss mich da einfach nur nochmal, es war ja normal für mich. Weißt du, es war ja so das Umfeld, die Umgebung, aber ja.
Ja, aber also sagen wir mal, wollen wir es mal realistisch einordnen, das hätte auch richtig, richtig schief gehen können über die Polizei
natürlich,
hinaus.
Digga.
Wenn Gillus wusste nicht, wie man ordentlich fährt, der wäre in den LKW reingezogen, ihr wärt beide tot. So, das wäre
genau,
auch
das,
möglich gewesen.
Ja, es war ja aber nur in Hausen in der 30er-Zone.
Aber trotzdem, es ist alles
nein,
ist möglich.
Nein, es hätte natürlich alles schief gehen können, Moduk. Wir hätten da sterben können, wir hätten uns überschlagen können mit dem Auto, weißt du? Wir hätten andere Menschen verletzen können, noch schlimmer, weißt
genau.
du? Also
dementsprechend
also,
macht ja, das nicht.
Macht das nicht, Leute. Macht das nicht. Also, boah, Alter, warum habe ich diese Geschichte erzählt? Verdammte Scheiße.
Ich habe keine Ahnung, aber es ist eine schöne Geschichte, mit der wir die Leute jetzt verabschieden in die Weihnachtszeit.
Ja,
bis zum 21. Januar. Ja, ich sag jetzt noch was Schönes. Wenn ihr brav wart, so richtig lieb und brav, ne, und der Nikolaus schon da war, also ihr jetzt hier nicht irgendwie auf einem offenen Podcatcher oder Spotify hört, sondern bei unseren lieben Freunden von RTL Plus, was ich euch übrigens auch empfehle. Also das ist jetzt nur so ein kleiner Tipp für das Fortbestehen dieses Podcasts. Wenn ihr bei RTL Plus hört, gibt's diesen Podcast in Zukunft auch noch weiter. Ist so ein Tipp, ne? Also das ist wirklich gut, weil die bezahlen ja am Ende den Spaß. Also immer schön auf RTL Plus gehen, den Podcast hören. Und wenn ihr also 17. habt und nicht 24. und ihr habt noch eine Woche bis Weihnachten, Ötze, dann haben die Leute jetzt die Chance, noch Tickets für unsere Tour zu kaufen.
Ja, und auch wenn ihr nicht für Weihnachten gekauft habt, ihr könnt auch so Tickets kaufen. Leute, wir freuen uns riesig auf die Tour. Wir sind beide sehr gespannt. Ich merke halt auch, wir starten ja beide im Januar 2026 mit der Tour. Und es ist wirklich, ich bin sehr aufgeregt, Alter. Ich hoffe, ja, dass alles gut wird. Vielen Dank für euren Support. Wir wünschen euch und eurer Familie und euren Liebsten frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel, viel Gesundheit. Passt bitte auf an Silvester, dass keine zwei 14-Jährigen an euch vorbeifahren im Auto.
Und schiebt euch keinen Polenböller ins Arschloch. Bleibt schön gesund und genießt die Zeit.
Ja, das fand ich sehr schön, Basti, was du gerade gesagt hast.
Ja, es ist einfach, ich weiß, wie man es richtig temperieren muss. Jetzt, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt schöne Weihnachten. Holt euch noch Tickets für die Tour, weil dann können wir unseren Job in Zukunft weitermachen. Und deswegen singen wir jetzt zum Abschied.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Fantastisch, diese Allsynchronität im Umsingen, das ist wirklich toll. Bratwurst und Baklava ist raus. Passt auf euch auf, ihr Mäuse. Bye, bye.
Peace.